Herzlich willkommen zu Abenteuer Modellbau. Lehnt euch zurück, denn heute entführen wir euch in eine besondere Geschichtsstunde. Der Nils wird uns heute etwas erzählen, was wir wahrscheinlich noch nicht kennen, noch nicht gehört haben. Also entspannt euch, es wird eine etwas andere Folge. Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß.
So, die Juli-Folge ist da. Wir sitzen heute bei angenehmen 23 Grad vor den Aufnahmegeräten. Wir haben extra die Aufnahme verschoben um einen Tag, weil gestern waren es noch nicht ganz so angenehm, 38 Grad. Und ja, da ich unterm Dach meinen Hobbyraum habe und da aufnehme, haben wir gedacht, wir machen da mal einfach eine 24-Stunden-Verlängerung. Ja, wir sitzen mal wieder abends vor den Mikrofonen. Das heißt, es gibt keinen Kaffee, sondern wir trinken ein Bier. Oder ich zumindest.
Also ich bin Lappen, ich habe mir nur eine Fassbrause aufgemacht.
Immerhin was aus dem Fass.
Wusstest du eigentlich, wir kommen ja aus NRW, dass hier das Ding Fassbrause, ne, von Gaffel, die haben ja angefangen, Gaffels Fassbrause, vor Jahren, als das rauskam. Das gibt's nur hier. Fahr mal nach Bayern und hol dir eine Fassbrause. Das gibt's da nicht.
Ja, habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht, aber klar, macht Sinn, ne, warum nicht?
Ich dachte für mich, das wäre so ein typisches Erfrischungsgetränk, was es halt so gibt und mittlerweile deutschlandweit beliebt ist. Aber da unten gibt's das nicht.
Ja gut, die Bayern schmieren sich hier Weißbier ja aufs Brot und so, ne? In der Frühstückspause und so. Von daher
So ein Bordplaner kriegst du auch hier.
Ja, das stimmt, ja.
War total. Ja, dass das halt die Kölschbrauereien halt irgendwie groß gemacht haben hier in der Gegend. Und, ja, merkwürdig.
Ja gut. Ich komme ja hier eher so aus dem Raum Düsseldorf, habe da auch viele Connections, deshalb bin ich eher so der Altbier-Typ als der Kölsch-Typ und deshalb hatte ich so diese Gaffels-Geschichte auch nicht so am Schirm.
Und das sagt er hier öffentlich.
Ja, also wir reden über Bier trinken, also da ist Kölsch ja anscheinend eigentlich schon mal, ne? So, kann ich da auch einen Haken dran setzen mit dem Kölner Raum verkacken? Nein, also
Die Diskussion führt doch nichts, egal wo du bist.
Das stimmt, ja. Ja, so hat halt jeder so seine Sünden, sagen wir so.
Ja, was steht an?
Ja, was steht an? Also, da wir eigentlich ganz mittendrin im Sommerloch hängen und wie gesagt, ich habe es gerade schon mal gesagt, 28 Grad im Dachgeschoss, im Bastelraum. Ja, mich hat eigentlich nur die Motivation vorangetrieben, weil die Büste begleitet mich ja doch jetzt schon wieder etwas länger. Wobei die reine Arbeitszeit an sich war okay, aber dadurch, dass ich noch so ein paar Nebenprojekte hatte, wie die Jagdtiger-Base, die tote Kuh und so, hat sich das ja doch wieder ein bisschen gezogen. Und ich wollte jetzt gerne vorm Urlaub das Ding noch fertig kriegen, damit ich dann ja nicht am Ende des Urlaubs noch so Restarbeiten machen muss und mit einem neuen, frischen Projekt starten kann. Und ja, es ist mir heute gelungen, die Büste soweit fertig zu kriegen, bis auf den Sockel, aber das ist ja nichts Wildes.
Auch geil. Wir oder du so verrückt, dass die Modellbauprojekte, dass der Urlaub um die Modellbauprojekte herum geplant wird. Ja. Oder umgekehrt.
Eher so, ja. Also
ich
der
kann
Urlaub
nicht
ist
in
halt
Urlaub fahren, meine Büste ist noch nicht fertig. Fahrt schon mal vor.
Ja, durch die schulpflichtigen Kinder sind wir schon an so gewisse Zeiträume gebunden und ja, jetzt gebucht hatten wir ja auch schon. Und ja, wie gesagt, ich wollte gerne bis dahin das fertig haben und ich glaube. Also wie gesagt, die Büste an sich ist fertig. Jetzt werde ich noch so die nächsten Tage so ein bisschen gucken, dass ich das Video auch noch fertig kriege, weil wir haben ja schon gesagt, ne, erst damit ist das Projekt so richtig abgeschlossen. Und ja, das mal gucken, ob ich das schaffe. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Aber die Büste an sich ist schon mal fertig. Das freut mich sehr. Und nachdem ich ja doch so ein bisschen damit zu kämpfen hatte, ne, weil weibliches Gesicht und ein bisschen was anders mal gemacht, aber ich glaube, das Endergebnis, das gefällt mir doch ganz gut, muss ich sagen.
Ja, kann ich sehen lassen. Was du heute gezeigt hast, war schon.
Ja, danke schön.
Nicht verkehrt aus. Ich finde die Jacke super.
Ja, ich glaube, die hast du noch gar nicht jetzt fertig gesehen, weil ich habe sie noch ein bisschen dreckig gemacht und ich hasse es eigentlich, so schicke, scharfe Uniformen und so hübsche, bemalte Gesichter irgendwie noch dreckig zu machen, aber das sind halt Kampfteilnehmer, ne? Die können ja da nicht sauber glänzend stehen und da ein bisschen Dreck muss da einfach drauf und ich habe es wahrscheinlich wieder übertrieben wie sonst, aber was willst du machen?
Ja. So ist halt manchmal.
Ja, ist ja keine, aber ja.
Ist ja keine Militärparade.
richtig. Richtig, richtig. Ja, du bist wahrscheinlich mit dem Streetzwang schon längst fertig und hast das nächste Projekt im Pipeline.
Oh, greif voll Sommerloch, hier geht wenig bis gar nichts. Ja, wirklich nicht viel. So hin und wieder mal so zwei, drei Teile oder ich nehme mir da nochmal irgendwas mit raus, schleife da ein bisschen rum. Aber die Oberwanne wird so langsam fertig. Deine und Markus 3D-Druckteile sind eigentlich alle angebracht, bis auf ein paar. Jetzt fehlen noch so ein paar, die Scheinwerfer vorne, wo ich so überlege, boah, mache ich die schon dran? Dann komme ich da beim Tragen wieder dran, dann sind die wieder ab. Und die Seitenteile für die ganzen 18 Tanks außen müssen jetzt noch dran.
Okay.
Und dann war es das eigentlich. Wenn ich nicht noch zigtausend Details auf die Oberwanne mache, kann man dann so langsam in die Lackierung gehen. Dann würde ich erstmal alles einmal aufbauen und dann einmal schön eine Runde fahren und machen. Und vielleicht die Elektronik alles innen drin mal fertig machen. Okay. Und dann ja alles auseinanderbauen in alle Einzelteile und dann geht's in die große Lackiersession.
Da wird wieder einiges draufgehen an Zeit und Farbe und Nerven. Und
ja, ich will deine Airbrush ja ausprobieren, die du mir geschickt hast.
Die wird dir, glaube ich, sehr gut helfen. Diese Trigger-Style-Airbrush wird sehr, also ich finde es sehr angenehm, gerade bei so größeren Sachen.
Ich überlege mir, die nach draußen zu holen. Der ist so groß, ich kann da eh nicht in die, ich meine, der 1:16-Tiger hat ja schon nicht in die Absaugung gepasst. Da wird der Streetzwang erst recht nicht reinpassen.
Richtig.
Also lackiere ich dann wahrscheinlich mehr meine Wand und alles drumherum. Also ja, Kompressor mit rausnehmen, ein Tisch steht da und dann ab geht's.
Ja, ich glaube, das macht echt Sinn bei der Größe.
Ja, so eine 2-Stunden-Sprühsession wird halt bestimmt.
Das brauche ich ja schon für ein 1:35-Modell.
Ja. Wie viele Schichten machst du denn da drauf?
Ja, ich arbeite in vielen dünnen Schichten, vielleicht liegt es auch daran. Aber ich meine, jetzt hast du die Barbatos Rex mit der 07er Düse. Das kann natürlich auch nochmal die Sachen ein bisschen beschleunigen, ne?
Ja,
ich bin echt sehr gespannt auf dein Feedback.
Hier mache ich nichts mit dünnen Schichten. Hier geht's einfach nur. Ich habe schon überlegt, einfach Sprühdose zu nehmen, aber dann habe ich die Airbrush nicht. Also erstmal ja, Grundierung, ne? Und dann schauen wir mal.
Bei der Größe macht es wahrscheinlich echt sogar Sinn, eine Sprühdose zu nehmen. Wenn du jetzt nicht gerade dann die Details so flutest, dass aus der Schweißnaht eine Wurst wird oder so.
Stimmt, ja.
Musst du vielleicht mal testen, wie es sich so levelt.
Ich habe gar keinen Primer hier für Airbrush oder nicht mehr so viel, aber ich habe mir extra Sprühdosen geholt. Ich habe eh vorgehabt, dass ich den Streetzwang komplett mit der Dose grundiere. Weil ich meine Grundierung, zack, 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 einmal drüber. Das muss ja auch nicht super krass deckend sein. Und danach die Hauptlackierung dann mit der Airbrush.
Ja.
Ja, da stehe ich gerade. Nicht so viel. Mein Nebenbei-Projekt, was irgendwann mal kommt, ist fertig gedruckt, aber da liegt es auch seitdem.
Ja, ich kann es ein bisschen nachvollziehen, wie gesagt, mit dem Sommerloch gerade. Wir haben ja in der Tat ja doch mal wieder sowas, was man Sommer nennen kann und man ist gerne und viel draußen. Und ja, es war eigentlich, wie gesagt, nur die Motivation, das Ding fertig zu kriegen, die mich an den Tisch getrieben hat. Aber das war dann halt auch so wirklich so eher so das Nötigste und dann wieder trocknen lassen und ab in den Pool.
Ja.
Genau, du hast es schon gesagt, es wird heute noch nerdiger als sonst. Und zwar wollen wir uns darüber unterhalten, was Geschichte für einen Einfluss für uns hat, für das Thema Modellbau, wie das ineinander spielt. So ein bisschen, ja, ich möchte ein bisschen erzählen über den Familienhintergrund, wie das so kam, was meine Großväter damit zu tun haben, dass ich mich so für Geschichte interessiere, warum das auch meine modellbauerischen Tätigkeiten beeinflusst und ja, was da noch so alles mit dranhängt. Daniel hat auch sich sehr umfassend mit der Geschichte zum Beispiel der Titanic befasst. Und ja, da haben wir gedacht, quatschen wir im Juli ein bisschen drüber, oder? Was sagst du?
Ja, eine kleine Geschichtsstunde. Opa Biberhunter erzählt vom Krieg.
Sozusagen.
Ja, hört einfach mal zu, was der Nils so zu erzählen hat. Da gibt's einiges. Ich meine, wir sind ungefähr eine Altersklasse, was man ja so, um jetzt mal diesen, ja, ich weiß, schwieriges Thema, aber so Thema Zweiter Weltkrieg irgendwie mit einzubringen. Wir sind halt nun mal die nachfolgende Generation, ne? Mein Opa war im Krieg, dein Opa war im Krieg. Und ich denke mal von vielen, vielen, vielen tausend 35- bis 14-Jährigen, 40-Jährigen waren die Eltern nun mal wohl oder übel irgendwie in dieser Kriegs- oder Nachkriegszeit unterwegs. Und das ist halt nur mal unsere eigene Geschichte und wir sind da immer noch relativ nah dran, ne? Und bei dir gibt es tatsächlich relativ viel dazu zu erzählen und wie es deine Modellbaugeschichte mit beeinflusst hat, ne? Kann man schon so sagen.
Ja, Small Soldier hat mal zu mir ganz passend gesagt, dass wahrscheinlich meine oder beide Familienseiten durch beide Weltkriege irgendwie in irgendeiner Form betroffen war und da hat er vollkommen recht. Also meine Urgroßväter waren im Ersten Weltkrieg, meine Großväter waren beide im Zweiten Weltkrieg und das hat ja jetzt auch nichts mit politischer Gesinnung oder so zu tun, sondern das ist einfach ein Fakt, dass eigentlich jede Familie in Deutschland dadurch irgendwie betroffen war und warum soll man da nicht drüber reden können, wenn man es vernünftig macht?
Ja, vor allem außerhalb, ne? Man hat es ja schon mal auf Messen gesehen oder warum haben auch deutsche Fahrzeuge, wenn wir in diesem Bereich sind, so eine Faszination weltweit, weil das halt, es ist halt nun mal hier alles entstanden und die große Geschichte hat sich irgendwie hier abgespielt. Was haben denn die Deutschen gemacht? Für jedes andere Land da draußen ist es halt irgendwo ein anderes Land, nämlich Deutschland, was nicht in ihr eigenes Land ist, wo das alles war. Und für uns ist es unser eigenes Land. Wir haben ja einen ganz anderen Bezug dazu, wie jetzt jemand anders darüber denkt.
Ja.
Das macht es dann auch nochmal besonders.
Auf jeden Fall. Ich habe auch selber ein bisschen in den letzten Jahren festgestellt, ich bin ja so Normandie angetan, aber ja, wir haben jetzt mit dem Marco auch viel gechattet in unserem WhatsApp-Chat auch über die Sachen, die hier lokal passiert sind, ne? Die Operation Grenade um die Befreiung von Rheindahlen bis hoch nach Wesel. Hier bei uns um die Ecke ist der ehemalige Flieger Horst Venlo, wo man auch noch einiges sehen kann heute und man muss sich da gar nicht so weit weg von zu Hause bewegen. Ich meine, man sieht es ja fast bei jeder zweiten Baustelle wird eine Bombe gefunden.
Ja.
Und ja, es betrifft einen ja doch heute noch mehr, als man sich vielleicht manchmal auch eingestehen will oder manche sich eingestehen wollen. Und ja, das ist halt unsere Vergangenheit, ne?
Ja.
Und ich denke auch, man sollte das gar nicht verdrängen, sondern man sollte sich damit befassen und kommende Generationen aufklären, was passiert ist.
Es ist halt Geschichte. Und ja, und Nils hat da deutlich mehr zu erzählen als ich.
Ja, also wir versuchen das jetzt, dass das hier keine 3-Stunden-Folge wird. Ich erzähle einfach mal so ein bisschen, wie mein Geschichtsinteresse so geweckt wurde für den Zweiten Weltkrieg. Erstmal so ein bisschen Hintergrund. Mein Großvater väterlicherseits, der war bei der Luftwaffe, hat bei dem Messerschmitt 262 die Maschinengewehre justiert und eingeschossen. Der war da in Dänemark. War dann kurz in britischer Gefangenschaft, wo die das relativ locker hatten, sich selbst bewacht haben und ist dann 46 nach Hause gekommen. Der ist leider sehr früh gestorben, da war ich 9, also da hatte ich noch nicht so viel damit am Hut. Deshalb habe ich vieles dann durch meinen Onkel erfahren, vor kurzem auch erst, weil mein Vater ist zum Beispiel jemand, der interessiert sich gar nicht für die Geschichte und Familiengeschichte. Und von dem habe ich dann nicht viel erfahren können und ich habe jetzt in den letzten Jahren auch von meinem Onkel dann viel gelernt und so eigentlich so die ganzen alten Familiendokumente und Erbstücke bekommen, wie Medaillen aus der Zeit des Ersten und Zweiten Weltkriegs, Dokumente von 1905, irgendwelche Einzahlungsbelege für Krankenversicherungen und so, ne? Also da waren Sachen, wo ich gar nicht wusste, dass es das noch gibt, wo ich auch sehr froh bin, dass ich dann auch den Kontakt zu meinem Onkel gesucht habe, weil ich irgendwie so ein bisschen wusste, das wird so meine letzte Gelegenheit sein, eventuell wird etwas zu erfahren aus der Ecke. Denn im Gegensatz zu meinem anderen Großvater, von meiner Mutter, der Vater, der gelebt hat, bis ich 22 war, von dem habe ich halt echt noch vieles selber gehört, weil das war so der Opa, der halt bei jeder Zusammenkunft irgendwie eine Story von damals erzählt hat, ohne blutige Details, ne, aber halt irgendwas kam immer, wo er dann anfing zu erzählen. Er war auch gar nicht so lange im Kampf selber, er war Ende 42 zur Grundausbildung eingezogen worden mit 18, war Sohn eines wohlhabenden Bäckers aus Oberschlesien. Und hatte eigentlich vorgehabt, den Betrieb zu übernehmen und wurde dann eingezogen, kam zur 6. Armee und während er in der Grundausbildung war, wurde die 6. Armee dann bei Stalingrad eingekesselt, was sein Glück war oder unser aller Glück hier bei mir zu Hause. Er kam dann, nachdem Stalingrad gefallen war, weil er wurde dann nicht mehr dahin geschickt, ne, weil die Armee schon eingekesselt war, wurden dann in Ostpreußen gesammelt und 43 nach Frankreich zur Neuaufstellung der 6. Armee geschickt. Er war Krattmelder, er war Teil der Aufklärungsabteilung 194, also 94. Infanteriedivision. Und als dann Italien kapituliert hat, kam die nach Italien an die Cassino-Front, Monte Cassino. Und da wurde er dann am 18. Januar 1944, am ersten Tag der ersten Casino-Schlacht, von den Briten gefangen genommen. Also er hatte echt das Glück, nur einen einzigen Tag Krieg erleben zu müssen, wo er auch immer sehr froh drüber war, so wie er erzählt hat. Und musste dann aber trotzdem 4 Jahre in Gefangenschaft, 2 Jahre bei den Amerikanern. Er war in den USA, hat in Georgia auf Pfirsichplantagen gearbeitet. Da hatten die es immer relativ gut. Er hat auch mal gut aus von den Amerikanern erzählt, wie sie behandelt wurden, wurden fair behandelt, wurden bezahlt für die Arbeit, die sie gemacht haben. Und dann wurde er 46 nach Frankreich zurückgeschickt. Die Franzosen waren dann, ja, aus verständlichen Gründen nicht ganz so gut auf die deutschen Gefangenen zu sprechen. Da hatte er dann nochmal 2 recht harte Jahre, wo er auch teilweise unter Tage arbeiten musste, bevor er dann in die Backstube kam. Aber ja, so kann es manchmal gehen, ne? Also es gab ja doch einige Schurken, die relativ frei hinterher rumgelaufen sind, und er war für einen Tag Krieg 4 Jahre in Gefangenschaft und war dann natürlich verständlicherweise eine Zeit, die ihn sehr geprägt hat, weshalb er dann halt auch, ja, sein Leben lang immer davon erzählt hat. Und man kannte ja immer so die Sprüche früher, ne? Opa erzählt vom Krieg und ja, ist gut, Opa, aber ich habe es mir halt immer echt gern und interessiert angehört, und das hat er halt auch gemerkt. Und relativ kurz vor seinem Tod war ich da bei denen zu Besuch. Wir haben auf meine Oma noch gewartet und da hatten wir so die Gelegenheit, dass wir uns mal zusammensetzen, und wo ich ihn dann wirklich fragen konnte, wann warst du wo, was hast du wann gemacht und wie. Und da hat er mir dann alles so ein bisschen erzählt, chronologisch. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mir das aufgeschrieben, solange es noch frisch war.
Achso, wollte gerade fragen, ob du mit dem Büchlein daneben saßt oder.
Nee, ich habe es dann wirklich später zu Hause aufgeschrieben, weil ich dachte mir, wenn ich da jetzt mit warte, dann ist es weg. Und ja, die Notizen habe ich immer noch. Und ja, war sehr interessant. Und wie gesagt, er ist kurz darauf, ein paar Monate später, dann gestorben. Und auch da bin ich sehr froh, dass ich es gemacht habe noch. Und habe von ihm dann auch noch Sachen bekommen, die er im Krieg getragen hat, zum Beispiel seinen Brotbeutel und einen Luftwaffenrucksack, den er in der Gefangenschaft eingetauscht hat. Und jetzt auch vor relativ kurzer Zeit habe ich aus der Seite der Familie dann auch noch die Unterlagen bekommen von früher. Also da waren jetzt auch so Sachen bei wie sein Wehrmachtsführerschein oder seine Kennkarte. Und sogar aus der Bäckerei von meinem Urgroßvater, wo er gelernt hat, die wurden dann halt vertrieben, als die Rote Armee kam. Und es gibt noch den Haustürschlüssel von dem Haus in Oberschlesien, im heutigen Polen. Den habe ich jetzt hier in der Vitrine liegen, wo die das Haus damals 45 mit abgeschlossen haben, als sie dann los sind, weil sie dachten, sie kommen bald wieder, ne? Und eingewickelt in der Serviette, wo dann die Adresse draufsteht, und den Holzstempel mit Fritz Junge, Bäckermeister. Also das sind schon Sachen, wo ich auch nicht wusste, dass es die noch gibt. Aber wenn du die dann in der Hand hast, das ist dann echt, das ist berührend einfach, ne? Also das ist Geschichte. Familiengeschichte. Ja, Familiengeschichte zum Anfassen. Und das sind einfach Sachen, wenn die unverhofft dann noch zu dir kommen und du interessierst dich dafür, und bin zum Glück der Einzige aus der Familie, der sich dafür interessiert. Das heißt, es gab keine Konkurrenz. Aber die jetzt hier in der Vitrine liegen zu haben, und auch seine Erkennungsmarke habe ich zum Beispiel auch noch. Und das ist einfach, oder Briefe, die er aus der Gefangenschaft geschrieben hat. Ein Schreiben von seinem Vorgesetzten, was an seine Eltern ging, dass er vermisst wird. Das hier jetzt zu haben, da du siehst es da hinter mir hängen, das ist einfach unglaublich mit diesem Hintergrund, dass man sich dafür interessiert, dass man die Geschichte noch gehört hat. Und auch wenn ich mich schon immer für die Geschichte interessiert habe, dann die letzten Jahre hat das echt nochmal so einen Schub bekommen, wo ich so ein bisschen tiefer eingetaucht bin, auch wo dann die Sachen aus der Familie noch kamen. Und ja, dadurch ist auch meine Militaria-Sammelleidenschaft so ein bisschen noch entfacht. Und wenn du dann aber so Sachen aus der Familie hast und nicht irgendwelche fremden Sachen kaufst irgendwo auf einem Markt oder so, dann ist das nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Wenn du weißt, das ist der Schlüssel von einem Uropa.
Ja. Dass das auch so alles so lang irgendwie überlebt hat. Also irgendwo in welchen Händen, in irgendwelchen Kisten. Also und du sagtest, 22 warst du, als dein Opa gestorben ist.
Genau.
Ich war 12. So, ja. Und das ist halt einfach ein krasser Unterschied. Mit 12 bist du noch froh, wenn du, weiß nicht, irgendwelche Steinchen zusammenstecken kannst und irgendwas gespielt hast. Da hast du dich noch nicht für sowas interessiert. Man war auch viel zu jung für sowas. Richtig. Aber mit 16, 17, 18, 19 und aufwärts sieht das ganz anders aus. Ja. Und bei mir in der Familie hat sich keiner dafür groß interessiert anscheinend.
Ja.
Auch wenn mein Opa so 6 Kinder hatte, mit ein paar haben wir wenig bis gar nichts zu tun in der Familie. Da weiß ich nicht, was da ist. Und mein Vater und Bruder, kein Interesse. Und mein Opa ist halt, ne, früh gestorben, schon 2000. Der hat nie viel erzählt, ne? der war auch hier Russland, ne, bis Stalingrad hoch in Gefangenschaft und ist dann, ja, ich glaube, was war, krank geworden und wurde dann halt zurückgeschickt. Okay. Was halt irgendwie sein Glück war, keine Ahnung, ja, oder gut war. Da war nie groß irgendwas. Ich weiß von keinen, von Unterlagen, von keinen Mitbringseln. Es gab bestimmt auch Leute, die gesagt haben, wo es irgendwann vorbei war, es war schrecklich, die sagen, alles verbrannt, weggeschmissen, bloß weg, ja, ja, mit all dem, was da passiert ist. Ja, deswegen, ich hab da nichts. Ja. Also wirklich nichts, außer halt ein paar Erzählungen, was mal so gab. Ja, wollte nie drüber reden. Genau wie du sagst, Opa erzählt vom Krieg. Nee, Opa eben nicht. Opa möchte nicht drüber reden.
Dein Opa hat da wahrscheinlich wirklich böse Sachen an der Ostfront erlebt. Und wie gesagt, mein Opa hat einen Tag gekämpft oder musste einen Tag kämpfen. Der hat wahrscheinlich noch so ein bisschen mehr so diese abenteuerliche Kameradschaftszeit im besetzten Frankreich erlebt und besetzten Italien, bevor es dann wirklich losging. Also er hat auch Tote und Leid gesehen, aber wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß wie dein Opa. Ne? Und das hatte sicherlich einen Einfluss darauf.
Ja, mein Vater sagte nur mal, es waren halt einfach Dinge, wo er sagt, er möchte da einfach nicht mehr drüber sprechen und da keine Erinnerungen hochholen und gar nichts und hat das einfach sein lassen. Also ja, mehr gibt's da nicht von meiner Seite tatsächlich.
Ja, das, wie gesagt, mein anderer Opa ist auch gestorben, als ich 9 war. Ne? Da hatte ich auch nicht die Chance, irgendwas von zu hören, weil mit 9 fragst du ja noch weniger als mit 12. Ne? Ja. Hat noch weniger Ahnung davon. Und ja, dieses Geschichtsinteresse hat sich dann halt erst nachher aufgebaut. Und da bin ich froh, dass ich meinen anderen Opa noch so lange erlebt habe, dass ich da ja nicht nur das mitbekommen habe, sondern dass es mich auch irgendwo geprägt hat. Ne? Ja. Ja, man hört immer so diese Sprüche von wegen Zeitmaschine und das rückgängig machen, aber irgendwo beeinflusst es ja auch so die heutige Zeit, in der wir leben, jetzt mal abgesehen vom Frieden in Europa. Aber ja, natürlich die Menschen, die damals gelitten haben, würden es wahrscheinlich anders sehen, aber wäre das so nicht passiert, wie es passiert ist, wäre die Familie meiner mütterlichen Seite nicht aus Oberschlesien geflohen und hätte nicht die Seite meines Vaters hier in Westdeutschland kennengelernt und ich würde mit Sicherheit jetzt hier nicht sitzen, wenn es anders gekommen wäre. Und ja, es gibt da keine faire Lösung wahrscheinlich, ne?
Ja, wir wollen ja auch nicht philosophieren, sondern Geschichtsstunden machen. Obwohl ich das ganz gerne mag, was hätte, könnte, würde.
Ja, wir sind sehr gespannt, was unsere Zuhörer dazu sagen, dass wir so ein bisschen ausschweifen heute auch mal thematisch. Wie gesagt, es geht auch so ein bisschen um Modellbau, ne? Wir haben ja schon gesagt, Geschichtsinteresse kann Modellbau beeinflussen. Ne? Bei mir ist dann ganz klar so gekommen, dass ich, nachdem ich in jungen Jahren ein Bild durcheinander gebaut habe, dann doch immer mehr die Spezialisierung auf Zweiter Weltkrieg kam und Ostfront hat mich nie so wirklich interessiert. Vielleicht auch, weil es ein sehr brutaler Krieg da drüben war und ich immer mehr so ein bisschen, ja, so diese, wir waren ja hier im Westen auch eher so die Einflüsse des amerikanischen, englischen Westens. Ne? Wir waren ja hier noch, in meiner Kindheit gab es ja hier noch die englischen Kasernen. Auch wenn ich immer das Gefühl hatte, so in einem freien, einigen Deutschland aufgewachsen zu sein, ne? Weil so DDR oder so, das hat man ja alles gar nicht mitbekommen. Ich war 1990 6, also ich kannte eigentlich Deutschland nur wiedervereint und habe mich nie besetzt gefühlt oder noch, ne? Also man hat trotzdem irgendwie diese Einflüsse gehabt und man irgendwie diese, ja, man kennt die Hollywood-Filme, ne? Soldat James Ryan oder Der schmale Grat. Das waren so Sachen, die einen halt dann noch irgendwie so, wenn man sich eh schon interessiert, sehr geprägt haben. Ne? Gerade Soldat James Ryan, der kam 98 raus. Das war ein unglaublich beeindruckender Film, der sicherlich auch Fehler hatte, aber an sich schon wahrscheinlich einer der realistischsten Kriegsfilme, die man so machen kann. Im Vergleich zum Beispiel zu Fury.
Ja, gut.
Aber ja, Soldat James Ryan war gerade dann für so einen relativ jungen Menschen wie mich dann doch sehr prägend und dann gab es halt so Sachen wie Videospiele, ne, wie Medal of Honor, Allied Assault, wo du das quasi 1:1 nachspielen konntest, ne, die ersten Call of Duty Teile oder hier Brothers in Arms, auch ein Taktik-Shooter, 101. Airborne, ne, sehr historisch akkurat, was so Personen anging, da hast du Namen getroffen, die du aus Geschichtsbüchern kanntest, du hast Orte im Spiel wieder erkannt, weil die so akkurat wieder nachgebaut wurden und dadurch kam so dieses Thema Westfront, Normandie, das kam dann immer mehr durch und ich habe echt dann, in meinen 20ern habe ich eigentlich nur amerikanische Sachen gebaut, ne? Sei es Sherman-Panzer, Scout-Cars, diese M7 Priest, diese mobile Artillerie, ja. Und ja, Fallschirmjäger natürlich, ne? Band of Brothers, Das war auch so ein Zufallsfund damals für mich, die Serie, aber ja, das war auch so eine Sache, die einen dann nicht mehr so loslässt, weil man da eh schon dann davon angetan ist und war dann auch, oder Band of Brothers basiert ja auf dem Buch von Stephen Ambrose von 92 und weil es das nicht auf Deutsch gab, war dann das der Anlass für mich mal ein englischsprachiges Buch zu lesen, ne? Anfangs noch mit so einem kleinen Taschenübersetzer, so ein elektronisches Ding, um sich so ein bisschen zu helfen. Und ja, mittlerweile habe ich wahrscheinlich gerade so im Zweiten Weltkrieg-Bereich mindestens die Hälfte der Bücher, die ich habe und gelesen habe, sind auf Englisch, weil vieles gibt es gar nicht auf Deutsch, was mich interessiert, gerade so Thema Westfront und so, ne? Und das, ja, dann hat mich dieses Geschichtsinteresse dann nicht nur in die Modellbau-Ecke gedrückt, wo ich jetzt bin, sondern halt auch so ein bisschen, ja, mein Horizont erweitert, indem ich angefangen habe, Englisch zu lesen.
Es ist schon interessant, ne, woher das alles kam und kommt, ne, von Geschichte allgemein, was halt nun mal passiert ist, von der eigenen Familie, von einer Erzählung bis hin zu einem ersten Dokument von damals, zu den nächsten Gesprächen, zu Büchern, die man gelesen hat. Und dann entwickelt sich halt einfach ein ja, historisches, geschichtliches Interesse, was man dann mit dem Modellbau ausleben kann. Was ja manchmal auch vorgeworfen wird, ne, was das Argument ist auch berechtigt, ne? Warum muss es denn immer Krieg sein? Warum muss es denn immer Militär sein? Ja, das ist eine berechtigte Frage. Aber jetzt schon nach der Erzählung so, ja, es hat halt schon einen Grund, wo es herkommt und dass man halt das in geschichtliche Interesse zu einer gewissen Zeit, ne, manche interessieren sich für die Römer oder, weiß ich, das Mongolische Reich, die größte Kriegsvolk aller Zeiten, was, ne, das Mongolische Reich damals, die halbe Welt unterjocht, ne, muss man auch mal sagen, trotzdem kann man sich dafür interessieren und da irgendwas zu machen oder zu bauen. Und so ist es halt dann bei dir dazu gekommen, ne? Auch, dass es halt bewusst auch die Westfront geworden ist, die dich ja so fasziniert. Auch jetzt urlaubstechnisch.
Ja, das war natürlich, also erstmal dieses Thema von wegen Modellbau und wie man angesprochen wird. Ich hatte jetzt gerade, wo ich die Büste gepostet hatte, auf YouTube als Beitrag, da kam dann auch wieder, für mich ist das, hat einer kommentiert, das wäre eine Verherrlichung von Hitlerismus oder wie er das nannte, ne, für ihn.
Hab mir nie gehört, das Wort.
Ja, das war ein polnischer Kommentar, das wurde so übersetzt. Ich weiß nicht, wie er das gemeint war. Wahrscheinlich so diese Verherrlichung der Nazizeit, des Nationalsozialismus und so, aber ich finde, wo ziehst du da die Grenze? Bei Büsten, das ist jetzt eine Büste von einem Mädel, bunddeutscher Mädchen, ne? Hitlerjugend, der Bereich. Ziehst du dann die Grenze bei Waffen-SS-Figuren oder Fahrzeugen oder bei Wehrmachtsfiguren? Und ich finde, da ist generell so der Umgang einfach wichtig. Wie machst du das? Wie präsentierst du das? Wie verherrlichst du das? Oder kannst du da mit Abstand mit umgehen? Oder geht es dir mehr vielleicht um die geschichtliche, in den geschichtlichen Hintergrund? Und wie du schon richtig sagst, wir haben es irgendwo alle in unserer DNA. Und ich finde, das zu kaschieren oder zu tot zu reden, ist das auch der falsche Weg, weil das haben die früher versucht nach dem Krieg, weil sie sich alle vielleicht geschämt haben oder vergessen wollten. Und ja, jetzt haben viele schon wieder vergessen, was war, oder wissen gar nicht mehr, was war und wie schlimm das eigentlich war. Und ich finde, der Umgang mit so Themen ist wichtiger als das Thema irgendwie gar nicht zu behandeln.
Würde ich auch sagen, aber da gibt es immer unterschiedliche Meinungen und das ist ein kritisches Thema. Da hat jeder irgendwas anderes zu sagen oder eine Meinung, das ist auch vollkommen okay, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich finde auch, man sollte sich mit unserer Vergangenheit beschäftigen, klar. Aber auch daraus kann man ein Hobby ziehen. Also es ist ja immer noch ein Hobby. Ja, wo zieht man die Grenze? Jeder zieht seine Grenze woanders und anscheinend zieht jemand anders die Grenze, der vielleicht auch die ganzen Hintergründe und die Geschichte und deine Geschichte nicht kennt, weil er diesen Podcast nicht hört, Schande über ihn, sieht das natürlich in einem ganz anderen Licht und das ist einfach nur ein Stück Plastik, wo Farbe drauf gemalt ist, in einem geschichtlichen Bezug bei dir. Also,
ja.
Für den anderen sieht das halt anders aus.
So, ja, ich hatte ja gerade schon mal erwähnt, dass mein nächstes Projekt, dass ich das gerne nach dem Urlaub anfangen würde, dass ich deshalb auch die Büste fertig kriegen wollte. Ich habe nämlich, dadurch, dass mein Opa in Italien war, hatte ich immer so schon mal vor, irgendwie eine Szene in Italien zu machen. Das ist nichts Großes, Dio-mäßiges, aber eine Vignette. Und da ich ja auch Fallschirmjägermäßig so ein bisschen interessiert bin, sehr sogar. Und ich vor kurzem das Buch über das Fallschirmjägerregiment 6, die Löwen von Carentan, gelesen habe, die ja auch in der Casino-Schlacht beteiligt waren, zwar nicht selber in Monte Cassino, aber in der Linie, in der Gustav-Linie waren. Und ja, ich dachte mir einfach, ich mache jetzt als nächstes mal eine Szene mit ein paar Fallschirmjägerfiguren in Italien, wahrscheinlich sogar Monte Cassino irgendwie selber mit integriert. Und ja, ich hatte vor, wieder was mit Figuren zu machen. Und da ich vor kurzem ja noch die Sturmgeschütz-Crew gemacht habe, wollte ich nicht direkt wieder die Panzer-4-Crew machen, weil das wäre zu viel Panzer auf einmal. Und da habe ich mir gedacht, wäre ja eigentlich ganz nett, mal so diese Idee umzusetzen mit Italien, mit Monte Cassino, Fallschirmjäger, das alles so ein bisschen zu integrieren. Und ja, ich habe jetzt mir das erste Mal Figuren von H3 oder H3 Models, wie man es auch immer sagt, bestellt. Gedruckte Figuren sehen sehr gut aus, wie ich denke. Die Support zu lösen wird noch ein bisschen so ein Erlebnis, glaube ich. Gerade so die Gewehrgurte und so. Aber ja, ich bin sehr motiviert und scharf drauf und habe noch von Alpine eine Fallschirmjägerfigur, die ich schon lange verwerten wollte. Und von Corpus heißt sie, glaube ich, die Firma, hatte ich auch noch eine rumliegen. Und wir hatten da mit Marco schon mal gesprochen, ne? Diese Größenunterschiede, die in den Figuren da vorkamen, dass die Alpine fast aussieht wie ein Jugendlicher neben der Corpus. Und die hat, oder H3 Models, wie man es auch immer nennen möchte, die sind so Mittelding. Also es passt ganz gut zusammen. Ich habe schon so eine Idee, wie ich es präsentieren will.
Hast du mal nachgemessen, wirklich den Maßstab, wie groß diese Figur da dann wirklich ist?
Ja, die Alpine ist keine, also mit Kopf und Helm, keine 50 mm groß. Und normal so, also der Marco sagt ja richtig, es wäre umgerechnet so, ich glaube 1,75, also quasi damals die durchschnittliche Körpergröße. Aber ja, im Figurenbereich scheint sich doch so 54 mm ziemlich durchgesetzt zu haben, weil alle anderen Figuren, die ich so hier habe, habe ich nachgemessen, die sind alle wirklich so um die 54 mm und diese Korpusfigur, die ist jetzt so ein Sommermantel an und wirkt dadurch viel massiver und die Alpine sieht daneben echt aus wie ein 15-Jähriger und ja, die H3-Figuren, die sind so ein Mittelding, die sind glaube ich 52, 53 so in dem Bereich, also die passen da ganz gut zwischen und ich hatte mir auch Dateien gekauft von deutschen Fallschirmjägern, die ich gedruckt habe, die habe ich so versucht so ein bisschen da in diesem Bereich anzusiedeln, dass die jetzt so ein bisschen ja, das Bild auflockern, aber ja, die Alpine, ich weiß gar nicht warum, ich habe noch eine andere Alpine, einen Panzerkommandanten hier rumfliegen, der ist auch 54 mm groß, also ich weiß nicht, ob die Figur irgendwie, ob da immer schiefgelaufen ist bei der Produktion, ob das irgendjemand anderem schon mal aufgefallen ist, aber das war echt, eigentlich echt schade, weil es eine schöne Figur ist, aber so, ja, so kann man die fast nicht solo oder in der Gruppe verwenden und war ein bisschen schade.
Ich rechne hier gerade, weil meine Frage war eben eigentlich nicht nach der Größe der Figur, sondern nach der Größe, wie der Mensch im Echt wäre. So, aber 50 Millimeter. Nee, sorry, hast recht. Sind, ja, 1,75.
Ja, was wohl damals auch so die Durchschnittsgröße war.
Ja, dann passt doch mit 54, mit so bei 1,80, ist doch alles gut.
Ja, es ist anscheinend, haben sich die Hersteller ziemlich auf 54 eingependelt, weshalb du relativ wenig Größenunterschiede hast. Und wenn du dann so auf einmal so eine 50er-Figur dazwischen hast, die auch sehr schmächtig wirkt, sah halt komisch aus. Also ich werde auch ein bisschen mit Tiefe arbeiten.
1,89 ist schon groß.
Ja.
Aber mit Stiefeln und Helm und allem.
Ja. Nicht unmöglich, sagen wir mal so. Ne? Also Fallschirmjäger, die haben ja jetzt auch nicht unbedingt die 1,50-Leute genommen. Zumindest am Anfang nicht. Und ja, ich werde wohl ein bisschen mit Tiefe arbeiten, dass der vielleicht erhöht etwas hinten steht, dann wirkt das so ein bisschen tiefer, die Szene, vielleicht, wenn der kleiner ist, aber ja, mal schauen. Die ist eigentlich zu schade, um sie nicht zu benutzen. Und der ursprüngliche Gedanke war auch so ein bisschen, diese Figuren zu verbrauchen und wäre schade, wenn ich die jetzt wieder nicht benutzen würde in diesem Projekt.
Wie kommt da denn jetzt genau die Geschichte rein?
Weil halt, ich habe von meinem Opa aus dem Nachlass, der hatte ein Buch über die Schlacht von Monte Cassino, ne, weil er halt da war. Er wurde da in der Nähe bei Castelfort auch gefangen genommen. Und ja, dadurch, dass ich halt dann auch so viel über die Schlacht von Monte Cassino gelesen habe und die Fallschirmjäger da waren und Fallschirmjäger an sich ja schon mich immer interessiert haben, ne, durch Band of Brothers und die deutschen Fallschirmjäger mich jetzt in der letzten Zeit wieder mehr interessiert haben, wo ich viel drüber nachgelesen habe. Ich habe viele Bücher gebraucht. Bei eBay kriegst du echt teilweise Bücher günstig und gut gebraucht. Ich habe da 400 Seiten Buch für 3 € gekauft und Ja, für meinen Opa, der wie gesagt Krattmelder war, da hatte ich auch schon überlegt, so eine Krattmelder-Szene irgendwie zu machen, aber dadurch, dass jetzt auch gerade dieses falsche Mega-Thema so präsent bei mir war und ich auch diese Figuren noch hier teilweise hatte, ja, habe ich mir einfach gedacht, ich kombiniere das jetzt in diesem Projekt so ein bisschen, dass ich zumindest mal modellbauerisch aus der Normandie rauskomme, wenn es jetzt auch kein Riesendio ist, aber es ist mal nicht Westfront, es ist mal nicht Normandie, es ist mal was anderes, was auch gestalterisch wieder, ja okay, es wird, wie gesagt, es ist kein Dio, es wird jetzt landschaftlich nicht so anspruchsvoll, aber es ist einfach mal was anderes, ne, auch so von ein bisschen, die Uniformen sind etwas anders, die Witterung, ne, ist eher staubig. Also ich werde jetzt keine Januar-Szene darstellen, sondern schon so ein bisschen sommerlicher, sag ich mal. Oder zumindest keine Winterszene, sagen wir so. Und ja, dadurch ist da wieder so ein bisschen, sind mehrere Faktoren zusammengekommen, sagen wir mal so.
Ja, hast du mal überlegt, ich weiß nicht warum, bei Fallschirmjäger denke ich halt immer an Flugzeug. Mhm. Dass du mal in so eine Szene so ein Flugzeug mit einbaust. Ich meine, man wird nie den Abstand, wann ist jemand abgesprungen, in was für eine Höhe, da irgendwie richtig darzustellen. Ja, ja. Oder man würde halt irgendwie das Flugzeug mit Fäden über der Base aufhängen. Dann hätte irgendwie was, aber dann passt das nicht mehr in deine Ikea-Vitrinen. Ja. Aber da könnte man auch irgendwie was witzig machen. Aber hattest du das mal vor, ein Flugzeug mal mit in so eine Szene einzubauen?
Nicht fix geplant. Es gibt so Ideen. Ich habe auch mal irgendwo ein Foto gesehen von einem Modell, auch so eine 1:35-Szene mit Haus und Büschen und so. Und dann darüber war ein kleineres Flugzeug, so eine C-47, Transportflugzeug. Und da sprang dann gerade oben einer raus. Also war auf jeden Fall ein kleinerer Maßstab. Und dann waren so ein paar Fallschirmjäger in der Luft, die immer größer wurden. Und einer war dann gerade auf dem Boden in 1:35. Ne? Und du kannst halt gut so ein Flugzeug in so ein 1:35-Modell packen. Aber das ist halt schon ordentlich Arbeit, ne? Und ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich gerade so eine andere große Diorama-Szene plane und in der Hinterhand habe mit den zwei Panzern und dem Sturmgeschütz und so, ne? Und ja, das wird dann vielleicht mal irgendwas für die Zukunft sein. Und Flugzeuge an sich, da habe ich ja eh keine Ahnung von, die zu bemalen und altern. Also da müsste ich noch viel Zeit investieren, um das hinzukriegen. Deshalb ist das gerade noch kein Thema.
Da kommen wir, glaube ich, wieder in den Punkt rein, wo bei mir das Interesse dann anfängt. Mein geschichtliches Interesse ist ja viel mehr objektbezogen. Also auf das Fahrzeug, auf das Flugzeug, auf die Technik, auf das Objekt. Ich gucke mir viel lieber eine Dokumentation über, keine Ahnung, die IS-3 an, den Tiger 1 oder irgendein Fahrzeug und vielleicht dann, wo war dieses Fahrzeug immer mal wieder da, wie oft produziert, was für eine Version, aber gar nicht so die auf die Leute bezogen, ne? Wie du sagst, dann, du kannst ja sogar bestimmte Regimente damit mit Nummer betiteln, oder ja, wenn jemand anders da irgendwas sagt, keine Ahnung, schwere Panzerabteilung 504, ich glaube, das ist so eine bekannte, ne, wo du dann sagst, ah ja, alles klar, da weiß ich Bescheid, kann ich direkt auf der Karte zuordnen, ist für mich nur eine Zahl. Also, keine Ahnung. Und das interessiert mich auch gar nicht so, bin ich ganz ehrlich. Das ist nicht meins. Aber ja, wie beim Tiger 131, da war voll die Geschichte. Das wird alles aufgearbeitet, ne? Wo ist der da unten, ja, gefangen genommen worden? Quasi erbeutet worden. Wie ist das passiert? Wie war genau diese Schlacht, dieser Kampf? Wo wurde das Fahrzeug getroffen? Was ist danach passiert, ne? Was der für eine Reise durchgemacht hat und dass der überhaupt noch existiert und nicht verschrottet wurde, ne, bis nach London gebracht wurde, da inspiziert und dann wieder mal ein bisschen angepasst, dann also ein Kram, bis dahin, dass er halt heute in diesem Museum steht und immer noch fährt und jetzt irgendwie der bekannteste Panzer der Welt ist. Mhm. Ja, sowas mag ich dann total. Und dann fuchst man sich da rein und liest da Dinge. Das ist meins. Ganz anders.
Aber ja, im Prinzip ist nicht so viel anders, ne? Mir geht's ja genauso, bloß halt, dass das Ding, was mich interessiert, halt nicht ein Fahrzeug ist, sondern so das Gesamt, ne? Also ich kann mir auch die Dokumentation über einzelne Fahrzeuge angucken, aber halt auch über das große Ganze, ne? Und die Motivation ist ja das Gleiche. Man will etwas über etwas lernen. Und ob das jetzt ein Fahrzeug ist oder das gesamte Ding, Motivation ist ja ähnlich, ne?
Ja, also ich meine, wir wiederholen uns da, ne? Das ist ja schon oft, was uns antreibt. Irgendwas hat man, was man mag. Ein Objekt, ein Dings, ein Thema, eine Ära irgendwas und da baut man halt seine Sachen und dann der Modellbau ist halt einfach was, wo man sich mit ausdrücken kann. Die Bahner haben das ja genauso. Die haben ja selber diese Epochen, in der sie bauen. Und man sagt, ne, in welche Epoche baust du? Weiß nicht, 3. So, für mich, oder ein bisschen haben wir schon gelernt, da ist das eine Zahl. Für andere ist das, alles klar, also von 1900 so und so viel bis 1900 da und so viel, weil in der Zeit war die Bahn so und so angeordnet, gemacht und so hat das alles funktioniert. Da funktioniert es ja genauso, das ist auch ja Geschichte. Ich meine, die Geschichte der Bahn, die geht ja zurück bis in 1800 und, nagelt mich nicht fest, aber ich meine, in 1700 und gab es noch keine Bahn, ne?
Ich meine auch, die wurde irgendwie 1800 noch was in England erfunden, glaube ich, ne? Habe ich irgendwie so im Kopf.
Ja. Könnt ihr uns da mal schreiben, jemand wird das bestimmt wissen, wann genau die ersten Bahnen gefahren sind irgendwo. Aber das ist ja nichts
falls
anderes.
Falls noch ein Modellbahner wach ist, gerne mal schreiben.
Ja, das war haben wir extra gemacht, extra gewartet und jetzt holen wir die Modellbahner ab.
Mal gucken, wer aufpasst.
Ja, wir fragen nachher ab, gib bei Instagram dann einen Fragebogen und dann bist du dann ausfüllen.
Ein Geschichtstest, genau. Nee, die Thematik ist halt... die Motivation ist ähnlich. Ne? Und ja, du hattest das ja bei der Titanic auch, dass du dich dann sehr in die Titanic einfuchsen konntest, wo es, das sind ja dann keine Sachen, die anstrengend sind oder wo man sich zu zwingen muss. Ich hatte das zum Beispiel in der Schule, der Geschichtsunterricht. Das war da schon die Zeit, wo mich die Zeit Zweiter Weltkrieg sehr interessiert hat. Und ich habe 5. Klasse schon gefragt, wann geht es denn im Geschichtsunterricht um den Zweiten Weltkrieg? Da hieß es immer 10. Klasse. Weil man da halt mit 16, oder man geht da so ein bisschen chronologisch auch durch die Geschichte an. Wir haben gefühlt in der Schule mehr über die alten Ägypter, die alten Römer, die französische Revolution gesprochen und dann kam so 2 Wochen Zweiter Weltkrieg. So, das war so gefühlt mein Geschichtsunterricht während der Schulzeit, ne? Und was ich zum einen nicht sehr clever finde, das so anzukratzen nur und zum anderen war es halt immer nicht sehr motivierend für mich, da den Geschichtsunterricht durchzuziehen, wenn man mehr über Sachen lernen muss, die 2000 Jahre her sind. Oder ne, Hannibal ist über die Alpen und hast du nicht gesehen. Das ist ja nichts, was, das ist so lange her, da kannst du ja nicht mal hingehen und sagen, ah, guck mal, da das Haus, da hat er mal übernachtet. Ne? Aber bei der Geschichte, wo unsere Großväter noch dabei waren, das ist quasi ne, einmal umdrehen und du kannst es sehen. Und da kannst du auch heute noch genug von angucken und in der Hand halten, was die in der Hand gehalten haben und so. Ja. Das ist so viel mehr Geschichte zum Anfassen und dadurch... Wenn man sich dafür interessiert, ist es halt auch sehr viel einfacher, das dann zu lernen, als wenn du was über die französische Revolution lernen musst oder wann wurde welcher französische König geköpft. Ne? Das
ist ja keine Sau. Halt,
nee, dann ist ja Arbeit dann wieder. Ja. Ne?
Das ist es auch. Ich meine, an der Titanic saß ich weit über ein Jahr dran. Wie viele Abende saß ich an diesem Tisch? Keine Ahnung.
Ja.
Hunderte wahrscheinlich. Da lag jedes Mal das Handy oder das Tablet und da wurde eine Doku nach der anderen, irgendein YouTube-Video über all diese Sachen. Ich habe diese Geschichte eh noch mit Caro drüber gesprochen. Oder gestern, als wir über das Thema gesprochen haben, Vorbereitung. Also, warst du eigentlich vorher schon so in diesem Titanic-Ding drin oder kam das erst so während des Bauens? Ja. Also, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so ein langer Zeitraum gewesen, aber es muss vorher schon definitiv ein großes Interesse da gewesen sein, das weiß ich. Weil sonst hätte ich mir dieses Modell ja nicht gekauft.
Richtig, ja.
Ja, man kannte das, ich hatte die Dokus gesehen, ich wusste schon grob, dass Jack und Rose nicht auf dem Schiff waren. Also so weit, für viele ist das, oh, war es wirklich? Ja, nee, leider nicht. Und dann kam das und dann, das ist halt Modellbau für mich, du. Ballerst dich in ein Thema rein, du saugst das auf, eine Doku nach der anderen und dann gerade Titanic, habe ich schon mal gesagt, das ist ein Thema, das zieht dich so in seinen Bann, weil es ist halt so interessant und so gleichzeitig auch Mainstream, aber wenn du dich so reinfuchst, wirst du merken, oh, wir werden ganz schnell immer spezieller, du bist einer der sehr, sehr wenigen, der den Unterschied auf den ersten Blick von der Olympik zur Titanic macht oder der überhaupt weiß, dass es die Olympik gab oder dass es auch die Britannic gab oder dass es 3 Schiffe waren. Wann wurden sie gebaut? Wer waren die Leute? In welcher Werft? Was war die Guarantee Group und wer war auf dem Schiff mit drauf? Vergleiche zum Original, weil du baust ja das Modell. Du guckst dir Pläne an, die habe ich mir gekauft, die Deckpläne. Wo ist was in diesem Schiff? Und dann gab es auch Leute, die sich wahrscheinlich auf diesem Schiff zurechtfinden würden jetzt im Nachhinein. Soweit war es dann bei mir nicht, aber irgendwann hörst du dann D-Deck. Ja, am Anfang so, oh, keine Ahnung, ey, tu doch nicht so, es wäre selbstverständlich, dass man weiß, dass diese Premium-Kabinen auf dem D-Deck waren. Ne, wie aus dem Film draußen diese, ja, diese Luxusdinger. Ich, keine Ahnung, aber irgendwann fuchst du dich rein und weißt, irgendwann weißt du genau, ach ja, die A-Deck-Promenade. Weil ich sofort Bescheid. Ich weiß genau, ja, wo wir gerade auf dem Schiff stehen. Mhm. Und das hat ein bisschen gedauert, aber so kommt man dann da rein und dann, ja, wird das eins, so wie du irgendwann mit Abteilung 500 irgendwas schon ungefähr einordnen kannst, ah, 44 Normandie, irgendwie sowas.
Ja, richtig, ja.
Irgendwann wusste ich dann Starboard, D-Deck, irgendwo, ja, genau, da war das Café Parisien, wie auch immer. Weiß man dann, habe ich auch selber gebaut an meinem Schiff. Und dann,
ja, richtig,
ist, dann fuchst man sich da rein und wird so ein kleiner Experte, hm, in dem eigentlichen echten Geschehen, was passiert ist, ist auch Geschichte. Und ja, ich liebe das. Das ist für mich ein ganz großer Teil des Modellbaus. Wenn mich das nicht interessieren würde oder ich nicht diese Arbeit machen würde, über das Ziel hinaus zu gucken, weiß ich nicht. Also für mich ist es nichts. Dann wäre es einfach nur, ich baue das Modell, baue das Modell, dann baue ich das Modell. Ja, aber warum denn genau das? Ja, habe ich noch nicht. Ja, gut. Aber warum nicht den? Das war doch hier so und so und man hat doch dann das gebaut und dann war die Idee das dahinter. Ach so, ja, keine Ahnung. Ich fand das ja cool aus. Ja. Nicht unser.
Ja, das haben wir, glaube ich, haben wir beim Modellbau-Onkel, glaube ich, auch drüber gesprochen, ne? Mhm. Von wegen, eine Baumaschine kann auch sehr interessant sein und cool aussehen und faszinierend sein, aber kommt für mich als potenzielles Modell nicht in Frage, weil da einfach dieser geschichtliche, militärische Hintergrund fehlt. Ne? Genauso wie ein Leopard 2 für mich aktuell nicht interessant wäre, weil einfach der Zusammenhang zur Geschichte da nicht gegeben ist. Ne? Und selbst die Tornados, an denen ich während meiner Luftwaffenzeit gearbeitet habe, würde ich jetzt nicht als Modell bauen, auch wenn es für mich eine aufregende, spannende Zeit war, habe ich modellbaumäßig absolut null Interesse, einen Tornado zu bauen. Da fehlt einfach so dieser Zusammenhang mit der Leidenschaft zur Geschichte. Und deshalb sehe ich da auch noch irgendwie so Spaß, die Ellie-Figur damals, so viel Spaß, die gemacht hat beim November-Projekt, aber es war halt irgendwo auch wieder nur ein Ausflug, so, ne, weil da die Zeit ist einfach zu begrenzt, momentan noch, und deshalb überlege ich mir halt gut, was ich mache, und dann ist eigentlich die Frage schon geklärt, ist es Zweiter Weltkrieg oder nicht?
Ja.
Die Frage ist mittlerweile, geht es vielleicht mal so an andere Bereiche, ne, so wie gesagt, Afrika, habe ich auch von Marco ein paar coole Figuren, die ich eigentlich noch gerne bemalen würde für eine kleine Vignette. Ostfront habe ich auch noch so ein paar Ideen, aber oder Ardennen malen, ne? Winterszenen an sich. Aber dieses Thema Zweiter Weltkrieg zu verlassen, da sehe ich gerade irgendwie noch nicht kommen.
Ja, ich kann sowas ganz gut. Also ich fuchse mich dann, ich kann mich sehr schnell für irgendwas begeistern und mich dann da reinfuchsen. Und gerade so Gaming bietet so viel, du kannst ja auch alles zocken. Egal in welchem Bereich, für was du dich interessierst, überall gibt es irgendwelche Spiele, die das historischen Bezug haben, irgendwas. Und dann aus den Universen dann eine Figur zu machen oder ja, irgendwas, oder wie die Panzer ja auch durchs Spiel kommen. Das ist irgendwas, das wird mich, glaube ich, auch in Zukunft ein bisschen mehr befassen. Ist das richtige Wort? Keine Ahnung. Aber schön, du würdest dich wahrscheinlich freuen, weil es wird nochmal die ein oder andere Figur irgendwann kommen. Da will ich ein bisschen mehr lernen, dass man mal sich, also wenn ich jetzt mich hinsetzen würde, bau mal ein 1:35 Modell, bau dann einfach mal so zusammen, dann weiß ich, jo, das passt, dann kommen PE-Teile, jo, alles klar, weiß ich, ich löte die auch, alles gut. Ein paar 3D-Druckteile, bist Schleifen, Textur, alles da. Eine Color Modulation, da hat man alles schon mal gemacht. Da fühlt man sich sicher, man weiß, was kommt. Ja, aber bei Figuren sind immer noch so, oh Gott, und keine Ahnung. Oh Gott, das ist die Highlights und auch selber malen. Oh Gott, und wenn das was wird. Und ich will gerne über diesen Punkt hinaus, da ich sage, oh, ich hätte jetzt Bock auf so eine kleine Figur aus, jetzt Last of Us oder was. Ich will auch mal so eine Ellie malen wie Nils. Das ist cool. Ja, alles klar, komm. Ja. Ich kaufe mir die jetzt und mach mal und weiß schon, das wird schon funktionieren, weil habe ich jetzt schon 4, 5, 6, 7, 8 Mal gemacht. Und da möchte ich gerne hinkommen, was die Figuren angeht. Ja, mal gucken.
Ich habe schon mal gesagt, ich würde gerne mal eine Figur von dir sehen, weil deine ersten Versuche sahen ja echt sehr ordentlich aus, und ich würde aber gerne mal eine sehen mit Hauttönen, ne? Nicht mit Helm oder Metallic. Ja.
Da drücke ich mich ja vor.
Ja, eben. Ja, also wirklich, ich habe ja damals die Ellie-Datei gekauft, die kann ich gerne mal für dich drucken, dann hast du schon mal was zum Ausprobieren, wenn du da Interesse dann hast, weil ich würde wirklich gerne mal sehen, wie du ja, eine Figur mit Haut bemalst.
Ja, möchte ich auch. Deswegen habe ich jetzt ja hier noch meine zwei die Warcraft, diese Minifiguren. Mhm. Das eine ist ein Feuerelementar, da wird es wahrscheinlich nicht klappen. Aber Jaina ist da, da gibt es auch ein bisschen Hauttöne. Aber wie viel das auf so einer simplen Figur dann ins Detail geht, keine Ahnung. Ich hätte die Farben gar nicht. Ich müsste dich ja fragen nach einem Guide. Keine Ahnung, was muss ich für Farben kaufen?
Ja, da fängst du halt am besten einfach an, ne? Weil wie, du sagtest gerade schon, du hast es 5-6 Mal gemacht, du weißt, was du tust, aber das kann halt auch anders aussehen, ne? So wie ich habe jetzt gerade bei der Büste wieder vieles, oder ich habe, glaube ich, keine zwei Figuren hintereinander gemacht, wo ich die gleichen Hauttöne genommen habe, weil du nimmst immer irgendwie so leicht andere Farben, weil du hast Ideen, willst Sachen ausprobieren und dann manchmal machst du vielleicht auch einen Schritt zurück, weil das dann beim ersten Mal oder beim dritten Mal war es vielleicht gar nicht so schlecht, aber du glaubst, du kannst es besser machen, also machst es beim vierten Mal anders, was dann vielleicht gar nicht so gut war, und dann gehst du wieder zurück zu Schritt 3 und also dieses von wegen, ich weiß, was ich tue, da bin ich immer noch nicht so hundertprozentig, ne? Auch jetzt die Büste, ne? Junges, weibliches Gesicht. Ich wollte mehr pinkige Töne ausprobieren und das hat auch nicht so ganz geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe, weil männliches Gesicht mit Bartschatten und kantige Kiefer und Wangenknochen ist halt schon nochmal eine andere Nummer als so ein junges Mädel mit weichem, runden Gesicht, ne? Und ja, da man lernt nie aus, sage ich mal, ne?
Ich habe nur einmal eine Figur probiert, so also zum Testen. Da dachte ich, ach guck mal, hier habe ich ja noch Revell Hautfarbe. Da bin ich ja schnell fertig. Das hat einfach nur irgendein helles Orange im Gesicht. Das funktioniert halt nicht. Und dann sehe ich dich da mit Blautönen, mit Rottönen, mit Lila und Rosa und Weiß und Gelb arbeitet in 28 Schichten.
Ja, ich habe für die Büste insgesamt 9 Hauttöne gehabt. 4 Schatten, 5 Highlight-Farben und ich meine, es war ein 1:10-Kopf, okay. Aber bei einer 1:35-Figur bin ich auch so bei 4-5 Farbtönen und dann noch die Glazes, also so Revell-Hautton, da bist du so. Ich meine, es gibt YouTuber, die machen die Figuren so und die machen das beruflich mittlerweile. Also keine Ahnung. Vielleicht gibt es da auch einen Markt für.
Mein Ziel wäre es, mal diese. Hier, so, also mal 20, 30 Zentimeter Figuren. Wenn du diese, im Gaming-Bereich gibt es ja so diese Sammlerfiguren aus, oder auch aus Filmen gab es ja auch mal, die dann, wenn du es auf so einer Messe kaufst, dann wirklich 1.000-2.000 Euro kosten, weil die halt dann, keine Ahnung, für 30, 40 Zentimeter groß sind, mit alles handbemalt und super detailliert. So ein großes Figurenprojekt irgendwann möchte ich gerne mal machen, wo man steht dann diese Figur, aus was für einem Universum sie sein wird, ich weiß es nicht. Und denkst so, boah, krass, geil. So. Und man hat sie halt selber gemacht und nicht gekauft.
Ja.
Das wäre mal so ein Ziel irgendwann, aber mal gucken, wann das wird. Ich muss ja auch noch ein Diorama machen.
Ich bitte drum. Ja, vielleicht pack dich mal wieder irgendwas, was du siehst, was du spielst in einem Spiel und dann, ja, kommt wieder die Verbindung zur Geschichte.
Das, ja, ich habe perfektes Spiel, was ich gerade spiele, ne? Der zweite Teil Horizon, gerade Forbidden West. Ja. Ich stehe gerade in Las Vegas. Hast du gespielt, den zweiten?
Nee, noch nicht. Noch nicht.
Okay. Ja, aber gut, Horizon, ne? Geschichte, ja. Welt, Vergangenheit, ein fiktives Szenario. Da denke ich schon so, das könnte schon cool sein. So eine Ruine oder in Last of Us wäre es ja ähnlich, ne?
Ja, genau, ja.
Wenn, vielleicht hat ja jemand irgendwelche STL-Dateien von den Maschinen, ne? Das wäre auch so ein geiles Projekt. Oder, das habe ich zu Caro gesagt, ein kleines Diorama im Horizon-Content und du hast so eine alte, eine Maschine, die da schon ewig liegt und anfängt zu rostet und in so eine Naturbewachsen schon drin ist mit so einem kleinen Hausüberrest. Ah, sowas kann ich mir auch vorstellen.
Auf jeden Fall. Auch The Last of Us gerade, ne? Mögen wir ja auch beide. Und das gibt ja so viel her, ne? Diese 25 Jahre alten, verwitterten Gebäude, ne? Da kannst du dich ja austoben beim Altern und so. Das ist ja der absolute Wahnsinn, ne? Momentan fehlt mir noch die Zeit für sowas. Aber Bock hätte ich da generell auch schon mal.
Ja. Möglichkeiten gibt's ohne Ende, egal in welchem Bereich.
Auf jeden Fall.
Ja, was macht deine Geschichtsstunde? Hast du noch was?
Genau, ich wollte dir mal vielleicht ein paar Buchtipps geben, wenn das gewünscht ist. Weil also generell mich interessieren oder viele meiner Bücher sind halt eher so Soldatentagebücher, weil diese Bücher von hohen Offizieren, Generälen, die dann halt von oben so beschreiben, ne, das Bataillon ist dahin, das Regiment ist dahin, das finde ich zu trocken, das ist nicht so meins. Ich mag lieber so diese Soldatentagebücher vom Gefreiten, der in der Linie lag und wirklich das erlebt hat und im Schnee lag. Und ja, also wer jetzt, oder ich habe, wie gesagt, viele englischsprachige Bücher gelesen, da kann ich eigentlich von der Band of Brothers Seite, da hat er auch fast jeder zweite ein Buch über seine Erlebnisse geschrieben. Das kann ich sehr empfehlen. The Rifle von The Rifle, Angelo Biggio heißt er, glaube ich. Das sind auch so gesammelte Geschichten von Veteranen, wo ich auch nochmal vieles gehört habe, zum ersten Mal gehört habe, wie zum Beispiel, dass amerikanische Gefangene monatelang durchs Deutsche Reich marschiert wurden, weil sie nicht wussten, wohin damit und um die so ein bisschen auszuhungern. Und war wieder vieles, wie gesagt, zum ersten Mal teilweise Erschreckendes gehört, kann ich sehr empfehlen. The Rifle von Eddie Irsig von der Force Armored Division, der unter General Patton gedient hat. Auch sehr interessantes Buch. Wer es deutsch haben will, lieber Roschus Mich, der letzte Zeuge. Das war der Telefonist und Leibwächter von Hitler. Den sieht man auch zum Beispiel im Film Der Untergang. Auch ein, wie ich finde, sehr lehrreiches Buch, weil er halt so ein bisschen näher so in dem Umkreis in der Wolfschanze im Führerbunker war. Und ja, man kriegt nochmal so ein paar Einblicke, sehr detailliert auch teilweise. Fand ich sehr interessant. Was habe ich da noch stehen? Wer lieber hört anstatt liest, es gibt den Podcast von Backoffs, also geschrieben B-A-C-U-F-F-Z, der liest Kriegstagebücher vor. Wer es noch nicht kennt, vielleicht sich ein bisschen in die Richtung bewegen will oder dafür interessiert, aber selber keine Zeit oder Lust zu lesen hat, kann ich auch sehr empfehlen. Gibt es bei YouTube, Spotify, überall. Ja, ansonsten filmemäßig, ne, natürlich die Klassiker Band of Brothers, Soldat James Ryan. Auf deutscher Seite Unsere Mütter, Unsere Väter, so ein Dreiteiler, ich glaube von den Öffentlich-Rechtlichen, was die Geschichte von fünf Freunden erzählt. Zwei Brüder, die an die Front kommen, der eine, er ist Antikrieg, der Bruder ist der gefeierte Kriegsheld und das ändert sich dann so im Laufe der Zeit ein bisschen. Der eine ist ein jüdischer, ein Freund ist jüdischer Herkunft. Ne? Die wird halt ein bisschen gezeigt, wie sich die Leben so zu der Zeit entwickeln. Und auch sehr interessant, wie ich finde, ja, gut dargestellt. Ja, und Verstaubt sind die Gesichter. Eine YouTube-Serie von einem kleinen deutschen Independent-Studio. Natürlich nicht Hollywood-Qualität, aber auch, wie ich finde, recht unterhaltsam gemacht. Und wer bei mir die Otto-Degen-Figur gesehen hat, die ist von dieser Serie inspiriert. Und ja, hier so vielleicht mal so einen schnellen Überblick. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang weiter Bücher aufzählen. Und ja.
Wie hieß denn der deutsche Film, der vor 3-4 Jahren kam, der auch so gut Kritik bekommen hat? Erster Weltkrieg.
Ach, im Westen nichts Neues, meinst du? Ja, war eine Neuauflage, ne? Ich glaube, da gab es den ersten aus den 70ern, irgendwie sowas. Den habe ich auch gesehen, der war auch immer noch ein guter Film, aber ja, die Neuauflage fand ich auch ja wirklich gut. Zeigt nochmal sehr gut die Sinnlosigkeit von Kriegen, vom Verheizen junger Menschen und sehr gut dargestellt, das Leben an der Front. Gerade, also Erster Weltkrieg war ja nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ja. 1000 Mann greifen im Niemandsland an, fallen, dann greift die andere Seite an mit 1000 Mann und am Ende des Tages ist der Frontverlauf kein Meter gerückt, ne? Und ja, Erster Weltkrieg war nochmal ein ganz anderer Wahnsinn. Aber sehr guter Film, ja.
Ja, oh, da habe ich gar nichts für. Ich habe immer noch nicht deine Band of Brothers Serie gesehen.
Ja, Schande über
Wenn
dich,
du Daniel. Das Band of Brothers meinst, dann meinst du aber auch die Serie oder gibt es dann nochmal einen Film?
Nein, das ist, also es gibt Steven Spielbergs, Tom Hanks, die zwei haben das zusammen produziert. Die haben auch noch eine andere Serie produziert, The Pacific. Band of Brothers basiert ja auf dem gleichnamigen Buch von Stephen Ambrose, der damals als Lückenfüller dieses Buch ins Leben gerufen hat, weil er wollte zum 50. Jubiläum 94 des D-Days ein Buch über den D-Day schreiben und als Lückenfüller hat er halt Band of Brothers geschrieben, was sehr viel erfolgreicher wurde als das D-Day-Buch und Band of Brothers konzentriert sich halt auf diese eine Einheit, weil es diese Buchvorlage gab. Und die zweite Serie, die gemacht haben, ist The Pacific, Pazifikkrieg, wie man schon am Namen erkennen kann. Und da wurden mehrere Soldatentagebücher rangezogen, die dann verarbeitet wurden, auch über den ganzen Zeitraum des Pazifikkrieges. Also nicht nur wie jetzt bei Band of Brothers eine Einheit. Ja, auch sehr zu empfehlen, kann ich empfehlen, sich das anzugucken. Und die neueste und jüngste Serie ist über eine Bomberstaffel. Ach, jetzt habe ich. Jetzt fällt mir gerade der Name ein, das muss ich jetzt eben. Da muss ich nachgucken, dass das Masters of the.
Das sind natürlich jetzt nur ein paar Ausschnitte hier, wenn euch irgendwas interessiert. Ich meine, bei mir ist es für die einzelnen Fahrzeuge, die ich gebaut habe und natürlich das Thema Titanic und alles, was dazugehört. Da gibt es unzählige Serien, Dokus, Bücher zu Titanic. Habe ich ja auch 5 oder 6 Stück hier stehen, die ich alle durchgelesen habe. Mit die Geschichte, wie das Wrack gefunden wurde. All das, ne? Die eigentliche Geschichte, das Schiff selber, die anderen Schiffe, das Wrack, die Suche, die Expedition, gehört alles irgendwie dazu. Also, wen das interessiert, fragt uns einfach, schreibt uns einfach an.
Hast du die Doku gesehen über dieses Tauchboot, was da implodiert ist?
Ja, klar.
Ja, das haben wir auch vor kurzem gesehen. War auch echt interessant, obwohl wir in dem Thema Titanic jetzt nicht so tief hängen, aber das war echt schon interessant.
Ja. Ja, gehört alles zusammen irgendwie, ne? Wohl oder übel. Ja, fand ich auch gut.
Ja.
Dann?
War's das? Ne? Also ich meine, wir hätten jetzt, wie gesagt, länger reden können. Ich hoffe, es war interessant zu folgen für alle.
Aber für mich auch vieles neu.
Ja, also so, wir haben ja schon mal vieles angekratzt, aber so ins Detail sind wir noch nie gegangen, glaube ich. Und ich hoffe, es war interessant und nicht zu off-topic. Und ja, wir freuen uns über Feedback, sagen wir mal so, ne?
Ja. Dann hoffen wir, euch hat unsere dann diesmal etwas kürzere, aber doch eine Stunde lange kleine Geschichtsstunde gefallen. Mal was anderes. Und ja, wir sehen uns zum nächsten Mal wieder. Macht es gut.
Genau, bleibt kühl und bis dann.
Tschüss.
Ciao.